Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung empfing sein Publikum zu Beginn der vergangenen Woche bemerkenswert finster. Ein großes Foto zeigte die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden. Die Überschrift des Artikels lautete: Die gekaufte Zeit ist abgelaufen. Und in der Unterzeile hieß es: Die Lage erinnert an die späte DDR. Deutschland leistet sich einen Staat, dessen Kosten von der stagnierenden Wirtschaft nicht mehr gedeckt werden können. Doch die Politik gibt sich weiter Illusionen hin. Der Wirtschafts- und Sozialhistoriker Werner Plumpe sah es als erwiesen an, dass das akute Zusammentreffen von Staatsschwäche und Produktionseinbruch zu einer fatalen Situation führt. Aber er benannte auch, von preiswerter Energie bis stabilitätsorientierte Geldpolitik, 10 Erfolgsfaktoren, die Besserung verheißen. Bevor Sie mutmaßen, dass hier sei die Wirtschaftspresseschau, zitieren wir Plumpes letzte Sätze, in denen er ökonomische Expertise mit einem Quantum Kultur anreicherte. Dass das Land morgen noch so leistungsfähig sein wird, wie es gestern war, ist überaus fraglich. Vor 1914 lag die Analphabetenquote bei etwa 1%. Deutschland hatte damit international eine führende Stellung. Heute beträgt sie etwa 12% und steht international bestenfalls für Mittelmaß. Ein Ausweg wird nur möglich sein, wenn die Lage endlich ernst genommen wird. In seiner Berliner Novelle Der Ptolemäer sprach Gottfried Benn nach dem Krieg 2 Grundsätze aus, die hier und heute zutreffender denn je erscheinen. Sie lauten: Erstens, erkenne die Lage. Zweitens, rechne mit deinen Defekten. Gehe von deinen Beständen aus, nicht von deinen Parolen. Eine Besserung wird nur eintreten, wenn wir auf die Parolen verzichten. So der FAZ-Autor Werner Plumpe. Am Ende der Woche porträtierte Roman Deininger in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel Gockelalarm 2 Politiker, deren Parolen oft stärker sind als ihre Taten, Robert Habeck und Markus Söder. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein, bemerkte der gut aufgelegte Deininger, hätten aber eine Gemeinsamkeit. Sie halten sich jeweils selbst für den allergeilsten Typen. Und weiter: Söder nimmt Räume physisch ein, Habeck erfüllt sie mehr so spirituell. Söder setzt auf Überwältigung, Habeck auf Überredung. Die Herleitung von Politik frisst bei Habeck viel Zeit, die Söder lieber darauf verwendet, nochmal deutlich zu machen, wer der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten ist. Habeck kann zuhören, Söder kann andere Sachen. Söder ist lustig, Habeck bestimmt auch. Habeck und Söder fungieren in der SZ-Vogelmetaphorik also als Gockel. Aber was wäre dann Donald Trump? Womöglich ein Flugsaurier mit narzisstischer XL-Störung? Auf jeden Fall wurde Trump in den Feuilletons allergrößte Aufmerksamkeit zuteil, weil er ja wieder ins Weiße Haus einzieht und nicht etwa Kamala Harris. Im Magazin Der Spiegel halten Susanne Bayer und Ulrike Knövel fest, dass tatsächlich 45% aller Frauen für Trump gestimmt haben, also einen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch verurteilten Kriminellen, einen Mann, der einem Pornostar Schweigegeld zahlt und sich auf widerwärtige Weise über Frauen äußert. Wie das passieren konnte? Natürlich mag es Gründe geben, die gegen Kamala Harris sprechen, so Bayer und Knövel. Aus diesen Gründen lässt sich aber logisch kaum folgern, dass Donald Trump die bessere Wahl gewesen ist, vor allem nicht aus Sicht der Frauen. Damit aber wäre man bei eben jenen tieferen Gründen, die bewusst oder unbewusst eine Rolle gespielt haben könnten, einer grundsätzlichen Skepsis auch von Frauen einer Kandidatin gegenüber oder härter ausgedrückt einer Frauenfeindlichkeit von Frauen. Klugerweise formulieren Bayer und Knövel ihre Mutmaßung im Konjunktiv, wohingegen der US-Schriftsteller Richard Ford in der Wochenzeitung Die Zeit seine linksliberal grundierte Abscheu vor dem President-elect im Indikativ ausdrückte. Trump wird Dinge tun, die dem Land schaden. Er wird Leute mit unschätzbarer Erfahrung entlassen, die man niemals entlassen dürfte. Er wird die Ukraine den Russen überlassen. Es gibt gute Gründe, vor ihm Angst zu haben. Das Schlimmste ist eingetreten. Kaum anders, Rüdiger Schaper im Berliner Tagesspiegel. Trump beginnt in den USA mit einem Re-Education-Programm im umgekehrten Sinn. Gerichtet gegen Einwanderer, gegen Frauenrechte, gegen das Gesundheitssystem, gegen internationale Abkommen, gegen Klimaschutz, gegen die Checks and Balances, die in den USA bisher recht gut funktioniert haben. Die alte Schule der Demokratie soll geschlossen werden. Trump feiert seine Gefolgschaft als größte politische Bewegung aller Zeiten. Was wir jetzt erleben, ist eine Umwertung aller Werte, nicht allein der amerikanischen. Ob Schaper den apokalyptischen Ton zu Recht oder zu früh bemüht hat, wird sich zeigen. Fest steht bereits, dass der Trump-Unterstützer Elon Musk künftig eine noch wichtigere Rolle im Weltgeschehen spielen wird als ohnehin. die Michael Hahnfeld in der FAZ ausführte. Mit seinem Satellitensystem Starlink unterstützt Musk die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russlands Vernichtungskrieg. Kappt er die Verbindungen, wird Kiew nicht lange durchhalten können. Stellt Donald Trump, wie zu erwarten, die Militärhilfe ganz ein oder fährt sie drastisch runter, bleiben den Ukrainern nach Ansicht von Experten 3 Monate bis zur Kapitulation. Dann käme der Frieden, von dem Sarah Wagenknecht andauernd spricht. So zeichnet sich immer weiter ab, was Elon Musks Investment in Donald Trump bedeutet. Absolute Macht. Frage an die Nutzer von Musks Online-Dienst X. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie hören, dass Musk vor den Toren absoluter Macht steht? Nur nebenbei, der Tagesspiegel berichtete, dass Stephen King und auch der britische Guardian X verlassen haben. Bleibt uns noch rasch eine Frage der Tageszeitung. Testosteron und PS vertragen sich schlecht, soll man jungen Männern deshalb das Fahren verbieten? Nach Jahrzehnten in Berlin-Neukölln mit einem vorsichtigen "Besser wäre es wohl" zu beantworten und Ihnen die Wahlempfehlung der britischen Schriftstellerin A.L. Kennedy ans Herz zu legen. Liebe Deutsche, rief Kennedy in der SZ, wenn ihr eure neue Regierung wählt, dann wählt bitte eine, die möglichst vielen Menschen hilft. Auch wenn die Welt dem Untergang nahe ist, kann man das Richtige tun. In diesem Sinne, schönen Sonntag.